SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, Sie hören die Sendung Reflexe heute am letzten Freitag des Monats mit dem Monatsgast Kultur April. Ich bin Jennifer Kakshuri und mein Gast ist Ann Rüffer. Ann Rüffer, Sie wurden in Deutschland geboren und leben seit vielen Jahren in der Schweiz. Sie sind Dokumentarfilmerin, haben zwei Verlage, den Rüffer und Rub Verlag sowie den Römerhof Verlag. Zudem sind Sie Lektorin und veranstalten Literaturevents, an denen Menschen ihr Lieblingsbuch präsentieren dürfen. Alles, was Sie tun, hat also mit Lesen und Schreiben bzw. mit Geschichten zu tun. Was hat Ihr Feuer fürs Lesen entfacht?
Karl May. Und zwar haben meine Brüder alle zu den Geburtstagen, Feiertagen, seien das jetzt auch Sachen wie Weihnachten oder Ostern, Karl May bekommen, wir als Mädchen Enid Blyton. Und das hat mich irgendwie geärgert. Dann habe ich angefangen, meinen Brüdern die Karl May-Bände wegzustibitzen und habe mich so faszinieren lassen von dieser ungeheuren Kreativität und Fantasie, die dieser für mich damals absolut glaubwürdige Schriftsteller entwickelt hat. Ich habe sehr viel später erst erfahren, dass er das alles gar nie erlebt hat, aber ich habe es ihm abgekauft. Und ich denke, das ist das Wichtigste an einer guten Geschichte. Ich muss sie dem Erzähler abkaufen können.
Wir kommen später auch darauf zurück, was gute Geschichten ausmachen, auch welche Bücher es in Ihr Verlagsprogramm schaffen, welche Manuskripte. Aber wie wurden Sie von der Leserin zur Verlegerin?
Eigentlich ist eine wunderbare Journalistin daran schuld, nämlich die von mir hochverehrte Margret Sprecher, die eine Geschichte von mir akzeptiert hat, damals in der Weltwoche, als das noch eine Zeitung war, und mich dazu gebracht hat, dran zu bleiben an diesen Sachen. Damals konnte man noch große Geschichten über 4 Seiten hinweg, über Wochen recherchieren, und es gibt dann so viel Material, so unendlich viele Sachen, die Sie halt nicht verwenden können auf diesen 4 Seiten, dass ich mir gesagt habe, es ist einfach schade, diese Sachen nicht noch in anderer Form den Menschen zugänglich zu machen. Diese ganzen Zwischentöne, die halt dann dem Platz zum Opfer fallen. Daraufhin habe ich mir überlegt, wie kann man daraus Bücher machen?
Was war das für eine Geschichte?
Die ich damals gemacht habe, das war die Geschichte Die alten Männer und die Macht. Weil mich die Frage interessiert hat, und das ist so ein Grundkriterium, mich interessieren eigentlich Fragen und ich versuche Antworten dazu zu finden, die nicht abschließend sein müssen, aber zumindest so, dass sie mich selber zum Weiterdenken anregen. Und damals hat mich die Frage so beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn man die operative Macht verliert in einem Unternehmen oder auch in einer speziellen Funktion, die ganze Bedeutung zum Teufel ist, die man hat plötzlich in der Öffentlichkeit. Was passiert dann eigentlich mit der Kraft, die es auch braucht, um diese Position auszufüllen. Und Margret Sprecher fand die Frage auch interessant und hat mich dann auf die verschiedensten Männer losgelassen und die Geschichte so gut gefunden und damit eigentlich den Anstoß gegeben, diesen Weg weiter zu beschreiten.
Und dann haben Sie den Verlag nach dieser Geschichte gegründet?
Nee, so schnell ging das dann nicht. Ich habe dann zuerst in einem Verlag, den es heute nicht mehr gibt, eine Reihe rausgebracht, und als ich dann feststellte, dass es da dem Ende zugeht, den Sprung wagt im Jahre 2000 zusammen mit Dominik Rupp damals den Rüffer und Rupp Sachbuch Verlag zu gründen. Also dazwischen, zwischen dieser Geschichte liegen etwa 12 Jahre.
In Ihrem Verlag Rüffer und Rupp erscheinen vor allem Werke zu Musik und Philosophie sowie Bücher über außergewöhnliche Lebensgeschichten. Was ist für Sie eine gute Geschichte?
Dann, wenn sie mich in eine Welt entführt, die mir vorher unbekannt war, oder wenn sie mir in einer Welt, die mir vertraut ist, neue Perspektiven eröffnet. Und oben drüber ist für mich ganz entscheidend, dass das, was erzählt wird, plausibel in Worte gefasst ist. So, dass ich dem Autor oder der Autorin das auch wirklich abkaufe, was sie erzählt. Denn ich finde es immer furchtbar, wenn man vielversprechend anfängt, in etwas reingelotst wird, aber dieses Versprechen nachher nicht eingehalten wird.
Ich nehme an, auf Ihrem Schreibtisch liegen unzählige Stapel von Manuskripten. Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Manuskript sichten?
Also wir sind ja ein reiner Sachbuchverlag, das muss man mal klar sagen. Das heißt, wir machen weder Romane noch Belletristik noch Lyrik, sondern wir konzentrieren uns auf Sachbücher in ganz bestimmten Bereichen. Und über all diesem steht für uns immer die entscheidende Überlegung, beantwortet dieser Autor, dieses Manuskript dann am Ende eine für uns oder aus unserer Sicht relevante Frage? Und die zweite Frage ist, beantwortet er sie auch noch sprachlich so gut, dass wir finden, dafür muss ein finnischer Baum sterben, um das mal symbolisch zu sagen. Und wenn die beiden Fragen positiv beantwortet sind und es noch in unsere Bereiche fällt, die wir abdecken möchten, dann ist die Chance sehr groß, dass wir den Autor einladen oder die Autorin und uns ein Bild machen, wie denkt der, was vertritt er für eine Haltung auch sonst, passt der zu uns und sind wir bereit, uns für den stark zu machen, also bis hin zu Klinkenputzen gehen, damit die Leute von diesen Büchern erfahren.
Wie sieht Ihr Schreibtisch aus? Sind da wirklich große Stapel von Manuskripten?
Oh, das könnte man jetzt sehr kryptisch beantworten. Ich finde mich darin zurecht, andere eher weniger. Heutzutage kommen ja Manuskripte auch häufig per E-Mail, wo sich das mag, wo es einem aber trotzdem einen schnellen Überblick erlaubt. Und dann gibt's immer wieder diese Truweien, darum gehe ich so gerne an den Briefkasten. Da ist plötzlich was Verstecktes in der Post und sie nehmen das raus und machen das auf. Und ich freue mich jedes Mal, wenn was drin ist. In dem Sinne, eine kreative Unordnung wahrscheinlich, würde man das beschreiben.
Und haben Sie jetzt im April eine Perle gefunden in dieser Fülle von Manuskripten, die reingekommen sind?
Sagen wir, ich konnte eine Perle, die früher reinkam, im April vermitteln.
Und was
wenn
war
ich
das?
Mir diesen kleinen Umweg erlauben darf. Wieder angestoßen durch Margit Speicher, ich komme irgendwie auf sie halt zurück. Sie hat mir ein Manuskript zugeschickt, das eigentlich überhaupt nicht in unser Programm passt, weil es ist ein Roman oder ein romanesk erzählter Lebensbericht. Und ich habe das meinen jungen Mitarbeitern, die alle sehr jung sind, im Verhältnis zu mir, gegeben. Und die haben sich einhellig derartig dafür stark gemacht, dass ich verblüfft war und ihnen gesagt habe, ja, aber ihr wisst, dass wir keine Romane, keine Belletristik machen. Und sie fanden dann Grünwald nochmal einen Verlag, weil dieses Buch muss jetzt einfach in die Welt kommen. Und daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, wo kann man dieses Manuskript unterbringen? Also wo gibt's ein literarisches Umfeld, wo das reinpassen würde? Und bin dann fündig geworden in einem schönen, feinen Verlag in der Schweiz, nämlich bei Nagel und Kimche. Und das Buch wird dort im nächsten Frühjahr erscheinen.
Können Sie kurz sagen, worum es geht in dem Buch?
Es ist die Geschichte eines Kindes, sehr konsequent aus dem Blickwinkel des Kindes erzählt, was es bedeutet, im tiefsten Niederbayern im Zweiten Weltkrieg aufzuwachen, in einer Sprache, die ich so noch nie gelesen habe. Obwohl ich dieses Klischee hasse, also das ist immer so eine werblerische Aussage, so noch nie gelesen, heikel, aber das war tatsächlich so.
Sie haben mir eine Liste zusammengestellt von Dingen, die Sie gelesen haben oder die Sie bewegt haben jetzt im April. Auf dieser April-Liste steht auch ein Buch, das heißt Plädoyer für die Seele.
Ja, dieses Buch hat mich in zweierlei Hinsicht fasziniert. Das erste ist, es stellt eine ganz, eigentlich auf den ersten Blick schwierig zu beantwortende Frage. Es stellt die Frage, warum delegieren wir eigentlich die Sternstunden unseres Alltags immer an die schönen Künste, an die Musik, an die Poesie, an die Literatur, anstelle sie in uns selber zu suchen. Dann fragt man sich natürlich, habe ich Sternstunden in mir? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Man will ja nicht anmaßend sein. Aber für mich hat sich übers Nachdenken und über die Anstöße aus diesem Buch heraus ergeben, dass etwas, was mir so wieder ganz deutlich nochmal vor Augen geführt worden ist, dass Sternstunden bedeutet beispielsweise die Fähigkeit zu einer echten, tiefen Freundschaft in sich zu entdecken. Und zwar einer Freundschaft, die sich mit dem anderen mitfreut, völlig absichtslos, ohne diesen neidischen Blick, wieso hat denn der so viel Glück oder wieso geht's der jetzt so gut? Weil wir sind Weltmeister im Mitfühlen oder Mitleiden sogar, aber im Mitfreuen, das wird schon ganz schön schwierig. Und das habe ich in diesem Plädoyer für die Seele, das ist auch ein Plädoyer für die Freundschaft, ist sehr stark gefunden.
Ich habe es schon erwähnt, Sie sind Dokumentarfilmerin, Lektorin, Schreibcoachin, Verlegerin. Sie tun aber auch viele Dinge, viele andere Dinge als nur lesen und sich um Bücher kümmern. Dazu kommen wir gleich. Erst aber noch die Frage, wie haben Sie das jetzt alles im April unter einen Hut gebracht oder organisiert?
Ich wehre mich immer gegen diesen Begriff, ich muss alles unter einen Hut bringen. Muss ich gar nicht. Ich mache das, was gerade ansteht, so gut ich es irgendwie kann. Und wenn es dann halt nicht geht, dann geht's einfach nicht.
Wie organisieren Sie sich?
Also ich bin ein absoluter Early Bird, ich stehe sehr früh auf. bin auch sehr früh im Büro. Das ist so eine kleine halbe Stunde, die mir alleine gehört. Dann gehe ich mit einer lieben Freundin Powerwalken. Das ist die einzige Zeit, die ich mir für Sport nehme. Und dann bin ich meistens so bis 8, 9 am Schreibtisch. Und damit mir das nicht langweilig wird, teile ich mir den Tag eigentlich in Manuskriptstunden ein. Also jedes Manuskript, an dem ich arbeite oder mit meinen Mitarbeitern arbeite, kriegt eine bestimmte Anzahl Stunden pro Tag. Und so kann ich von einer Lebensgeschichte eines jüdischen Wissenschaftlers switchen zu Fragen beispielsweise, welche Religionsgemeinschaften gibt es in der Schweiz, oder ich befasse mich mit dem konsequenten Humanismus am Vormittag und gehe am Nachmittag in die deduktive Physik. Also da ist dann der Kreativität innerhalb der Rahmen keine Grenzen gesetzt.
Jetzt sind Sie heute Monatsgast Kultur hier auf SRF 2 Kultur. Wir schauen auf den fast vergangenen Monat. Sie haben mir im Vorfeld dieses Gesprächs auch geschrieben, dass ein Highlight im April die Lektüre von Oberst Chabert gewesen sein, von Honoré de Balzac. Delia Meyer hat es mitgebracht als ihr Lieblingsbuch an ein Event, das Sie organisiert haben, das Sie auch moderiert haben. Was genau hat Sie an der Erzählung fasziniert?
Also für mich war Oberst Chabert neu. Ich habe den durch sie entdeckt. Das ist ja auch eine wunderbare Art, zu empfohlener Lektüre zu kommen, auf die man selber nie kommen würde. Also es ist rein eigennützig, diese Veranstaltung. Was mich daran fasziniert hat, ist, dass dieser Oberst Chabert, um das ganz kurz zu sagen, der für Napoleon im Russlandfeldzug eine entscheidende Schlacht schlägt, dann erschossen wird, aber nicht tot ist, sich befreit aus einem Massengrab von Bauern, gesund gepflegt wird, von Russland zu Fuß nach Paris zurückläuft über 4 Jahre hinweg und dort, und jetzt kommt das Aktuelle, seine Identität beweisen muss, dass er ist, der vorzugeben glaubt. Und das glaubt ihm niemand. Und es gibt eine dramatische Verwicklungsgeschichte mit seiner Frau, die ihn um Finger wickelt. Am Schluss entscheidet er aber freiwillig, nicht die Identität zurückzubekommen und verarmt. Und dieser große Schritt, diese Art der Identität freiwillig aufzugeben, um eine ganz neue zu kriegen, war für mich ein Ausdruck von ultimativer Freiheit.
Sie haben sich selber mal als Zeitungsjunkie bezeichnet. Also neben der Lektüre von Klassikern wie eben Oberst Chabert lesen Sie auch aktuelle Berichterstattung sozusagen. Aber Sie haben eine ganz eigene Art, Zeitung zu lesen. Können Sie diese beschreiben?
Mich interessiert, was hat Bestand, was bleibt. Drum sammle ich sämtliche Feuilletons der aktuellen Presse, ob das jetzt NZZ ist oder Tagesanzeiger oder dann die Zeit, und lese die Jahre später. Über das, was aktuell passiert, informiere ich mich über die Nachrichten, ob in Radio oder im Fernsehen, das reicht mir auch. Und dann will ich wissen, was hat von diesen Dingen, über die wir uns im 2005 beispielsweise unglaublich echauffiert haben, wo es einen gigantischen Wirbel drüber gab, wo steht es heute? Was passiert damit? Jetzt kann man sagen, das sei altmodisch oder hinterwäldlerig. Mag ja sein, das ist mir dann eigentlich herzlich egal. Aber ich habe so schon so Dinge entdeckt, die man sonst überhaupt nicht finden würde, weil sie untergehen oder weil sie auch mir dann erst im Bewusstsein sind, in dem Punkt, wo ich gerade stehe. Das heißt ja nicht, dass das etwas, was alt ist, auch dann vergangen ist oder respektive, wenn es nicht gerade aktuell ist, dann vorbei ist, sondern es muss mit meiner Lebensidentität irgendwie in Verbindung gebracht werden können. Und manchmal dauert es halt eine gewisse Zeit.
Das heißt, es ergibt einen großen Stapel an Feuilletons und Sie nehmen dann diesen Stapel mit in die Ferien?
Genau. Ich reise mit Koffer voller Altpapier in die Ferien.
Und haben Sie jetzt eine Entdeckung gemacht? Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind, dass Sie eine Woche in Frankreich verbracht haben.
Ja, aber das ist noch nicht so ganz spruchreif für mich selber. Ich habe aber kürzlichst, auch im April, an einem ganz speziellen Kulturevent teilgenommen, sofern man es als Kultur bezeichnen kann. Und zwar hat Brigitte Hörlimann in der NZZ ein Porträt geschrieben über Philipp Schwarz, einen jüdischen Wissenschaftler, der im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz eine Organisation begründet hat, um jüdische Wissenschaftler eine neue Zukunft zu ermöglichen. Also er hat sich schlicht und ergreifend vor den Nazis gerettet. Und diese Organisation hat die Wissenschaftler in die Türkei vermittelt. Und in der Türkei genießt Philipp Schwarz eine ungeheure Popularität, auch heute. Ich habe den Artikel gelesen, das Porträt, viel, viel später, als es erschienen ist, muss ich fairerweise zugeben, und habe gedacht, ja klar, da gibt es jede Menge drüber. Und so passiert es oft. Ich werde dann inspiriert, nachzuforschen, zu recherchieren und habe festgestellt, es gibt überhaupt nichts über Philipp Schwarz. Und habe gedacht, das ist nicht möglich. Ich habe mich dann mit dem in dem Artikel beschriebenen Wissenschaftler in Verbindung gesetzt, der das aktuell erforscht hat und der fiel auch aus allen Wolken, dass ich mich dafür interessiere, weil seine Anstrengungen dahingehen, und das war jetzt der Anlass im April, dass er in Fluntern Philipp Schwarz ein Ehrengrab erhalten hat. Endlich, muss man wirklich sagen. Und dieser Artikel von Brigitte Hürlemann führt dazu, dass viele Jahre später, nach seiner unglaublichen Leistung, wir sagen dürfen, dass wir in 2 Jahren die Biografie über Philipp Schwarz publizieren werden.
Jetzt ist es so, dass Sie nicht nur lesen und schreiben, coachen und verlegen, sondern Sie sind auch eine Frau, die ins Kleintheater geht oder eine Begeisterung hat für Kleintheater. Haben Sie jetzt diesen Monat etwas gesehen, was Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird?
Ja, ich habe eine Sache gesehen, die ich sehr faszinierend fand, und zwar vom Theater Knotenpunkt, eine Inszenierung zum Thema Alkoholismus, und das ist interaktives Theater. Das heißt, Schauspieler spielen verschiedenste Szenen im ersten Teil und anschließend werden einzelne Szenen rausgepickt und dem Publikum quasi zur Einsprache vorgelegt. Und in dem Moment, wenn sie dann dieses Unbehagen spüren, so im Bauch, und die Szene läuft nochmal vorne ab und sie rufen Stopp, dann werden sie auf die Bühne gebeten und sagen quasi den Schauspielern wie eine Art Regisseur oder auch Teilnehmer, was er jetzt anders machen soll. Und damit bekommt es eine ganz neue Dynamik. Also diese Interaktion verläuft dann völlig anders. Das ist sehr faszinierend. Eine engagierte Gruppe, die die verschiedensten sozialkritischen Gesellschaftsthemen so umsetzt. Und ich finde das sehr bemerkenswert.
Und wo war das?
Das ist eine Gruppe, die man engagieren kann. Die kommt also nicht quasi zu Ihnen nach Hause, das wäre ein bisschen zu groß, aber beispielsweise für Firmen oder dann in Spielstätten, die aber von Leuten gemietet werden, die ein genuines Interesse an diesem Thema haben. Ich habe das gesehen im Kulturraum Zürich.
Anne Rüffer, gibt es noch andere Kleintheater, die Sie regelmäßig besuchen?
Was ich sehr schätze, ist die Kulturschiene in Herleberg, in der ich schon sehr schöne Sachen gesehen habe und die jetzt als Gastspiel im Theater Rigiblick morgen Abend einen ganz tollen Abend veranstalten werden über die Zauberflöte. Einmal mehr Armin Brunner, der einen individuellen, speziellen Zugang zu den Themen findet. Also der hat dann auch beispielsweise so Titel wie Mein lieber Schwan oder Wer gibt in der Arche Noah den Ton an, und eröffnet damit eine Welt, schon im Bild, im Titel. Was ich auch sehr mag, ist das kleine Sogar-Theater, weil dort Freunde von mir, Helmut Vogel und Graziella Rossi, ihre sehr eigenwilligen szenischen Lesungen, beispielsweise Briefwechsel von Paul Celan, inszenieren, oder einen grandiosen Abend im Theater Rigiblick, die Meisterklasse über Maria Callas, das habe ich 5-mal gesehen. Ich würde es auch noch ein 6. Mal anschauen, weil ich es einfach fantastisch finde. Das sind so Dinge, die ich mag. Ich bin weniger der Abo-Typ für klassische Institutionen. Nichts dagegen, prima, aber ich mache halt gerne Entdeckungen und die finden halt eher auf diesen kleineren Sachen statt oder kleineren Bühnen statt, aber auch von Leuten, die wagemutiger sind.
Das heißt, jetzt im April waren Sie nicht im sogenannten etablierten Theater oder in der Oper?
Nee.
Sie sind auch eine regelmäßige Kinogängerin. Sie gehen jeden Samstag mit derselben Gruppe ins Kino. Was haben Sie denn mit Ihrer Filmgruppe in den letzten Wochen gesehen?
Das ist tatsächlich derartig viel und jeden Samstag. Also da muss schon was ganz Besonderes passieren, dass wir samstags nicht ins Kino gehen. Weil das eine Kulturform ist, die für mich viele Dinge abdeckt. Und morgen fällt ja eben auch aus wegen dem Abend mit der Zauberflöte. Aber wir haben gesehen mit Meryl Streep, ganz großartige Schauspielerin, August Osage County. Wir haben gesehen Le Garçon Aiguillon à Table, hinreißend, unbedingt gucken, wenn man es noch sehen kann. Wir haben gesehen About Time, wunderbare Vater-Sohn-Geschichte. Man muss natürlich so sagen, wir haben ein Spitzenmitglied, was Filme anbetrifft, in unserem Kinoclub, der nicht ganz geschlossen ist, aber in der Regel schon. Manchmal nehmen wir Gäste mit, ganz liebe Freunde, weil man muss sich dem Diktat eigentlich unterwerfen. Und es geht so, dass wir immer früh gehen, also meistens so gegen 6, um nachher wirklich intensiv beim Abendessen drüber reden zu können. Die Meinungen gehen dann oft auch durcheinander und gegeneinander. Selten harmonisch alle einer Meinung, weil wir das Gleiche gesehen haben. Wolf of Wall Street ist beispielsweise so ein Film oder Her ist auch so ein Film. Da gibt es dann auch Mitglieder, die dann einfach in der Pause gehen. Ist ihnen unbenommen. Ich schaue mir alles bis zum Ende an. Es hat so eine Möglichkeit, an einer Kulturform teilzunehmen, die mir halt sehr liegt.
Wenn Sie mir jetzt einen dieser vielen Filme empfehlen müssten, den Sie jetzt in letzter Zeit gesehen haben, welcher wäre das?
Kommt drauf an, ob Sie eher was Lustiges mögen oder was Nachdenkliches. Dann würde ich sicher About Time empfehlen.
Und warum?
Weil es eine gewisse Märchenkomponente hat in dem Film, aber es ist wieder eines meiner Grundthemen, die mich halt sehr interessieren. Es geht um eine Vater-Sohn-Geschichte, es geht aber auch um die große Frage der Freundschaft innerhalb einer Familie. Gibt es das überhaupt? Kann man auch innerhalb einer Familie ein guter Freund sein beispielsweise?
Jetzt haben Sie immer wieder mit Geschichten zu tun, also eben ob Sie Filme schauen, Bücher lesen, sich Manuskripte durchblättern, alles Mögliche für die Augen und für das Gehirn. Hören Sie auch Musik?
Ja, höre ich aber sehr selektiv. Auch da bin ich, ich glaube, ich scheine wirklich ein altmodischer Mensch zu sein. Mein großer Hero, The Man in Black, Johnny Cash, von ihm alles und immer wieder und stundenlang, gerade beim Autofahren beispielsweise. Bin jetzt sehr überrascht, weil das werde ich mir jetzt zutun, habe ich noch nicht. Out Among the Stars, diese posthum von seinem Sohn zusammengestellte Kollektion. Das wird jetzt mein nächster Erwerb sein. Ansonsten sehr selektiv. Und man wird sich vielleicht jetzt wundern, aber wenn ich samstags arbeite, wo ich eigentlich immer tue, bevor wir ins Kino gehen, dann höre ich wahnsinnig gern DRS 1, die Ländlermusik am Nachmittag. Weil das hat für mich was unglaublich Inspirierendes. Das gibt so einen Teppich an Tönen, die wie ganz tief aus der Seele kommen, aus dem Herzen kommen. Man kann das jetzt kitschig finden, finde ich überhaupt nichts, aber das hat für mich so was Beruhigendes und was Echtes da drin, trotz der manchmal begnadet dummen Texte. Aber diese Art von Musik, glaube ich, hat sehr damit zu tun, dass Töne uns ja sehr durchs Leben tragen, auch dass es etwas vom Ersten ist, was wir überhaupt wahrnehmen, was wir verorten können, wo wir Wiedererkennung betreiben, wo wir Erkenntnisse draus ziehen und wo alle Sinne mit verknüpft sind. Und drum, ja, Musik ganz sicher.
Jetzt haben wir vor allem über Dinge gesprochen, die Sie fasziniert haben, Entdeckungen, die Sie gemacht haben in der Zeitung oder auch Manuskriptentdeckungen. Gab es auch jetzt im April ein kulturelles Ärgernis?
Ärgernis finde ich ein bisschen weit gegriffen, aber sagen wir ein Unverständnis. Die ganze Debatte über diesen Hafenkran kann ich schlichtens nachvollziehen. Ich habe mir den angeguckt, finde ja nett, aber du hast das jetzt im weitesten Begriff unter Kulturverständnis geht, habe ich Schwierigkeiten zu verstehen, weil ich denke, Kultur sollte immer einen Erkenntnisraum eröffnen. Und ich weiß jetzt einfach nicht, welchen Erkenntnisraum mir so ein Tonnen Stahl vermitteln sollen, weil wir sind ja nicht mehr in Danzig mit den Stahlarbeitern und kämpfen für die Freiheit. Dann hätte das noch vielleicht eine symbolische Wirkung, aber das entzieht sich mir. Also da reagiere ich eher mit Unverständnis, aber Ärgernis, nö. Ich glaube, wenn Kultur auch ärgern kann, dann ist es ja was Gutes. Wenn sie die Leute in die Sätze bringt und dazu bringt, über etwas nachzudenken, sich selber Gedanken zu machen. Ich glaube, jede Form von Kultur hat für mich immer die Aufgabe, nichts Abschließendes mir zu servieren, sondern mich anzuregen, weiterzudenken mit meinem eigenen Potenzial.
Sie sind unglaublich viel unterwegs, Anrüfer. Wie entspannen Sie?
Mit meinen Freunden, bei gutem Essen. Bin sehr empfänglich, wenn man mich zum guten Essen einlädt. Ist bestechlich dadurch. Also das versuchen Autoren ja manchmal, die schicken Schokolade. Oder dann bei mir ist dann eher Salami angesagt. Aber nein, Scherz beiseite, ich trenne da nicht so. Ich habe nicht dieses Bedürfnis, dass ich sage, ich muss jetzt, wow, jetzt muss ich mich entspannen. Dann entsteht wieder so ein neuer Druck und neuer Stress. Sondern ich nehme dann eher die leichteren Dinge, wo ich eben kein Buch draus machen muss oder aus denen ich, in denen ich nicht aktiv sein muss in dem Sinne, sondern in dem ich das genießen kann, was andere gemacht haben. Eben gute Veranstaltungen oder gute Bücher, die mich total abholen und in eine Welt katapultieren, in die ich sonst nie kommen würde.
Und noch ein Blick auf Ihre Kulturagenda im Mai?
Ja, im Mai habe ich wieder einen Gast, der sein Lieblingsbuch vorstellen wird. Diesmal Altbundesrichter Giuseppe Nai.
Und wann kommt er?
Der kommt am 2. Mai, kommt er ins Hotel Tamina in Bad Ragaz. Und bei ihm gibt es natürlich eine wunderbare Geschichte. Auch wieder, kommen wir wieder auf Margit Sprecher, die mich letztes Jahr im Mai gefragt hat, ob ich mitmachen würde bei den Prozessen gegen die Weltwoche. Ich habe dann die Theatermacher getroffen, großartige junge Leute, sehr engagiert, Milo Rau und sein Team. Und bekam dann quasi in Anführungszeichen die Rolle als Richterin. Ich war die einzige Nicht-Profi oder nicht in der Funktion dort seiende mitmacht an dieser Theaterinszenierung. Saß auf der anderen Seite erstmals in meinem Leben. Und Giuseppe Nai war als Assistent für das Rechtliche zuständig. Und ich habe das noch nie im Leben erlebt und werde das auch nie mehr erleben. Es war aber großartig. Jedes Mal, wenn wir zwei als Letzte reinkamen auf die Bühne, sagte der Gerichtsdiener, das hohe Gericht, bitte erheben Sie sich. Und der ganze Saal stand auf, während wir da reinkamen. Das ist doch großartig. Jetzt habe ich ihn eingeladen, als Gast eben zum Lieblingsbuch vorzustellen. Der Clou ist leider, ich kann Ihnen nicht sagen, wo es ist, weil das wird erst am Abend bekannt geben. Das Publikum lässt sich ein auf etwas Unbekanntes. Und ich weiß, dass es ein großartiges Buch werden wird. Wieder ein Klassiker, den ich diesmal neu lese mit ganz anderen Augen. Also darauf freue ich mich sehr. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist diesmal im Sogartheater eine Inszenierung für den leider vor kurzem verstorbenen Urs Widmer, den ich persönlich kannte und sehr gemocht habe, sehr schätzte. Da gibt es einen Abend mit Texten, die er noch ausgesucht hat, wiederum im Sogartheater und wiederum mit den engagierten Leuten, die auch sonst im Regieblick sind. Helmut Vogel, einer meiner liebsten Schauspieler und auch ein lieber Freund, der eben diesen Abend macht, Widmer im Sogartheater, den ich auf jeden Fall anschauen werde.
Vielen Dank, Ann Rüffer, Verlegerin und Dokumentarfilmerin, war hier zu Gast als Monatsgast Kultur auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Jennifer Kakshuri.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.